Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen heute zu einem sehr wichtigen Beitrag für den Gesund- und Glücklich-Kongress zum ganzheitlichen Gesundheitsbewusstsein. Und ich darf im virtuellen Kongressraum den Gesundheitslehrer und Arzt Raik Garf begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Raik. Danke, dass du dir Zeit nimmst, da zu sein.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung, liebe Martina.
Raik, du bist wirklich an der Wurzel, du bist an der Wurzel von Problemen, die wir in der Gesellschaft gesehen, um wirklich so eine Gesundung auf allen Ebenen stattfinden zu lassen. Du bist auch Autor oder Co-Autor von ganz wichtigen Büchern, die da in diesem Bereich mit Lothar Göring verfasst worden sind und gibst Online-Seminare dazu. Deine medizinische Ausbildung und deine Zeit als praktizierender Arzt, die unterstützen dich bei deiner heutigen Forschungsarbeit und auch bei der Möglichkeit, wirklich da in die Ursache hineinzugehen und dort als Informationsmediziner zu wirken. Also ich freue mich sehr, dass wir heute dich hier bei uns haben dürfen und wirklich so über diese Ebenen, die wir gerade auch brauchen, um wirklich gesund zu werden, so auf allen Ebenen. Also wir werden heute nicht über Ernährung sprechen per se, sondern wir werden über viele gesellschaftliche Themen sprechen, die uns oder was wir ändern dürfen, um da wirklich auch mehr Fülle, Wohlstand, Glück erfahren zu dürfen. Danke, Raik, dass du da bist nochmal.
Gerne, sehr gerne.
Ein Titel des Vortrags, den wir heute auch so ein bisschen einarbeiten, ist Schlüssel ins goldene Zeitalter. Jetzt würde ich dich gerne mal fragen, was ist denn eigentlich das goldene Zeitalter?
Also das goldene Zeitalter, man darf es nicht wörtlich verstehen natürlich, ist nicht damit gemeint, dass jetzt alles vergoldet ist wie bei König Krösos, sondern es geht hier um einen bestimmten Bewusstseinszustand oder man könnte sagen ein bestimmtes Weltbild. Für mich ist das goldene Zeitalter ein Weltbild, was multidimensional oder mehrdimensional ist, im Gegensatz zu dem, was wir heute haben. Weil heute befinden wir uns, man könnte es auf einen Satz runterbrechen, ich habe auch lange gebraucht, um für mich diese Klarheit zu bekommen. Wir befinden uns heute in unserer derzeitigen westlichen Kultur in einer, man könnte sagen, traumatisierten Kindergesellschaft, die sich in einer Materialismus-Sackgasse befindet. Das heißt, diese Materialismus-Sackgasse ist genau dieses beschränkte, ich nenne es jetzt mal eindimensionale Weltbild, im Gegensatz zu einem mehr- oder multidimensionalen Weltbild. Und daraus entstehen sehr viele Probleme. Und die Krise, die wir jetzt seit 2,5 Jahren erleben dürfen, hat eigentlich nur das, was vorher eher unsichtbar war, was in den Menschen sozusagen in deren Bewusstseinen vorherrschend war, nach außen gekehrt durch die Druckerhöhung von außen. Und wenn wir jetzt die Probleme, die wir heute haben, lösen wollen, dann geht das nicht mit dem Denken, mit dem wir diese Probleme erschaffen haben, sondern wir müssen auf eine völlig andere Denkebene gehen und damit auch Bewusstseinsebene gehen. Aus meiner Sicht stehen wir jetzt auch an einer Schwelle, man könnte wirklich sagen, zu einem neuen Bewusstseinszeitalter. Aber das kommt nicht von alleine, sondern das setzt voraus, dass wir erstmal diese innere Arbeit machen. Wir glauben ja immer im Außen, das ist eben dieses Dilemma mit dieser materialistischen Vorstellung, wir müssen im Außen Dinge verändern und dann wird alles wieder gut. Und das ist der Irrtum. Es gibt ein kosmisches Gesetz, das lautet, oder man sagt dazu Analogiegesetz, wie innen, so außen. Das heißt nicht wie außen, so innen, sondern wie innen, so außen. Das heißt, ich muss erstmal in mir selber schauen, was da los ist, bevor ich im Außen anders handle, die Welt anders betrachte und dann natürlich auch andere Entscheidungen treffe und auch vielleicht eine andere Art von gesellschaftlicher Ordnung erschaffe. Und das ist nicht nur eine individuelle Aufgabe, sondern es ist eine kollektive Aufgabe. Und solange wir aber immer nur im Außen schauen, und da sind ja auch, sag ich mal, die Medien, die uns gerne im Außen halten wollen, werden wir diese Probleme nicht lösen können. Und diese innere Arbeit ist aus meiner Sicht jetzt der Schlüssel. Da gilt es aber, einiges zu verstehen oder einiges, man könnte sagen, besser aufzuarbeiten. Ja? Weil sonst machen wir wahrscheinlich immer wieder die gleichen Fehler. Ja, wir tapsen sozusagen immer unbewusst in den gleichen Fallen herum. Und wundern uns immer nur und hoffen und bangen und sind in dieser Angst-Hoffnungsfalle gefangen, was natürlich auch gerne genutzt wird von bestimmten Kreisen durch die Medien. Man schafft Ängste und gleichzeitig weckt man wieder Hoffnung. Und die Menschen bleiben so in einer Art von künstlich erzeugter Spannung, könnte sogar fast sagen, eine Art von Gesellschaftsdrama, was erschaffen wird. Ist übrigens auch eine sogenannte Social Engineering Technik. Also man hält die Menschen in so einer Art künstlichen Angstatmosphäre gefangen, indem man ihnen halt Angst vor alles Mögliche macht, vor irgendwelchen Krankheiten, vor Terrorismus, vor Klimakatastrophen, um einfach ein Klima der Angst zu erzeugen, mit dem man Menschen lenken kann. Und jetzt gibt es natürlich nur einen Weg, um aus dieser Nummer rauszukommen. Der Mensch erkennt das Spiel, versteht, wie dieses Spiel funktioniert und steigt innerlich aus dieser Matrix oder aus diesem Hamsterrad für sich aus und findet zu sich selbst. Weil dieses goldene Zeitalter geht für mich auch einher mit dem Thema der Selbsterkenntnis. Also die Frage, wer bin ich als Mensch? Wo komme ich her? Wo stehen wir? Und natürlich auch, wie wollen wir in Zukunft leben? Also nur wenn wir unsere geschichtliche, unsere Herkunft nicht kennen, unsere Herkunftsgeschichte, dann sind wir wie ein kleines Kind, das ohne Eltern lebt. Wir sind quasi hilflos, wir sind schutzlos und dadurch von jeder Zeit von anderen Kräften beeinflussbar, manipulierbar. Und wir müssen im Grunde sehr viel für uns erstmal wieder aufbereiten oder man könnte sagen aufarbeiten, damit wir heute an der Schwelle, wo wir jetzt stehen, nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen und uns dadurch dann im Grunde die Zukunft zerstören, sondern im Gegenteil aus der Erfahrung der Vergangenheit lernen. Mhm. Natürlich ist die Lernerfahrung meistens mit Leid verbunden, aber das ist nicht schlimm, wenn man diese Leiterfahrung als ein Sprungbrett betrachtet, was uns helfen kann, wirklich bewusster zu werden. Alles, was uns im Leben geschieht. Es gibt diesen schönen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und wenn man sein Leben mal so betrachtet, dann weiß man, es gibt einen roten Faden bis zu dem Punkt, wo du jetzt stehst. Und da, wo du jetzt stehst, das ist das Resultat oder das Ergebnis von deiner vorherigen Handlungen. Und das wiederum ist das Resultat von deinen bisherigen Entscheidungen. Und letztendlich die Grundlage, auf der du die Entscheidung getroffen hast, ist natürlich dein Bewusstsein. Und wenn dieses Bewusstsein, ich sag mal, beschränkt ist und du dort nicht, ich sag mal, ausreichend viele Wahl- und Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung hattest, also in der Medizin kann man immer schön sagen, entweder hast du die Auswahl zwischen Pest und Cholera, aber das ist keine wirkliche Auswahl. Wenn du also noch 3, 4, 5 weitere Handlungsoptionen kennst, wie man es etwas anders machen könnte, dann wirst du auch wahrscheinlich die Entscheidung in dem Moment völlig anders treffen, weil du einfach mehr weißt. Und darum geht es. Wenn du dein Weltbild erweiterst, dann entstehen für dich mehr Optionen. Mhm. Und du verlierst auch viele Ängste, weil Ängste aus meiner Sicht sind nichts anderes als die unsichtbaren Mauern dieses beschränkten Weltbildes. Also Angst kommt ja aus dem Lateinischen von Angustus, Enge. Und diese unsichtbaren Wände, Mauern, die wir in unserem Kopf haben, die zeichnen sich immer dann, wenn wir an sie anstoßen, wenn wir also sozusagen mit ihnen konfrontiert werden. Und man kann natürlich da auf zweierlei Art reagieren. Man kann sagen, okay, ich werde mich immer wieder zurückwerfen lassen von den Ängsten, oder aber ich nutze sie als Wegweiser und verstehe, an der Stelle, wo ich Angst habe, da muss ich weitergehen. Weil da ist sozusagen für mich ein Schatz verborgen, könnte man so sagen. Das ist eine andere Einstellung mit der Sache. Und so helfen mir die Ängste auf meinem eigenen individuellen Wachstumsprozess. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. So erweitern wir das eigene Weltbild.
Das heißt, im goldenen Zeitalter geht es darum, dass wir eben diese Herausforderungen, über die du jetzt gesprochen hast, auch überwinden, dass wir uns nicht nur von diesem Außen triggern lassen, sondern dass wir eben auch verstehen, dass das, was außen ist, mit dem zusammenhängt, was wir in uns selbst noch nicht vielleicht angeschaut haben. Also die Ängste, die bei uns verborgen sind, wo wir reingehen dürfen, wo wir daran arbeiten dürfen und vielleicht auch, weil du gesagt hast, ja, es sind mit Leid verbunden und so weiter, kann sein, aber eben auch auf der anderen Seite, dass wir uns Ziele setzen können, dass wir über diese Denkgrenzen hinausgehen können und dadurch etwas erschaffen können, was jetzt noch nicht da ist. Also so, dass dieses Rad sich nicht nochmal wiederholt.
Richtig. Aber bevor man das machen kann, muss man erstmal das Problem verstanden haben. Und wir haben heute das Problem, dass viele Menschen das Problem noch nicht verstanden haben. Das heißt, es muss als erstes, damit wir eine andere Entscheidung treffen können, eine Art von Problembewusstsein erstmal vorhanden sein. Denn mit dem Problembewusstsein entsteht automatisch auch ein Lösungsbewusstsein. Und erst dann kann man tatsächlich konkret eine Lösung auch aufzeigen, die dann auch wertgeschätzt wird und auch als Lösung erkannt wird. Wir können ja noch mal kurz die Ist-Situation skizzieren, damit einfach klar wird, wo wir aktuell stehen und wo die großen Engpässe liegen, an denen wir uns, auf die wir uns stürzen müssen, die wir lösen müssen. Wenn wir das schaffen, dann geht es wieder wunderbar voran. Mhm. Also ich hatte gesagt, wir sind eine traumatisierte Kindergesellschaft in einer Materialismus-Sackgasse. Traumatisierte Kindergesellschaft heißt eigentlich, dass wir emotional sehr unreif sind. Das hat mit traumatischen Erlebnissen zu tun, die wir alle mehr oder weniger erlebt haben. Und dieser Zustand ist sozusagen in uns eingefroren bei vielen Menschen. Viele Menschen verhalten sich, das konnten wir jetzt in den letzten 2,5 Jahren sehen, nicht wirklich vernünftig, sondern emotional wie ein Kind, dressiert, angepasst, innerlich gebrochen. Ja? Also im Grunde wie ein Sklave, ein Konsument, passiv. Und mit Belohnung und Bestrafung wird er zu einer bestimmten Handlungsweise hingeprügelt, könnte man fast sagen. Und das ist natürlich eine Sache, die hat auch was mit dem heutigen Bildungssystem und Schulsystem zu tun, was letztendlich auch auf dieser Grundlage funktioniert seit 150 Jahren etwa. Mit dieser Unreife gehen natürlich diverse Ängste einher. Also gerade jetzt werden viele Menschen mit ihren Ängsten konfrontiert. Also Angst vor der Zukunft, Angst vor Krankheiten, Angst vor dem Tod. Angst, also etwas zu verlieren, also Existenzängste, das ist jetzt momentan ganz, ganz massiv bei vielen Menschen. Und auch mit dieser Unreife einhergeht, dass viele Menschen, und das ist das Dilemma, mit dem wir uns bewegen, viel zu früh und viel zu oft in ihrem Leben die Verantwortung für sich, für ihr Leben, für ihre Situation an andere abgegeben haben. Also klassischerweise gibt man ja gerne anderen die Schuld. Wenn ich das tue, gebe ich meine Macht, meine Handlungsoptionen jemand anders und entmachte mich selber, werde also ohnmächtig. Und das ist nicht gut, weil wir wissen ja nicht, dass ob diejenigen, denen wir diese Macht geben, Politiker oder sonstige Autorität in der Gesellschaft, ob die wirklich verantwortungsbewusst handeln. An dem, was wir jetzt die letzten Jahre sehen konnten, tun sie das nicht. Sie handeln in ihrem Sinne, aber nicht im Sinne der, sagen wir, der Volksgesundheit oder im Sinne der Menschen, dass es also den Menschen besser geht. Das sind alles nur Scheinlösungen, die uns verkauft werden. Und wir müssen erkennen, dass wir in dieser illusorischen Scheinwelt leben und dass wir eigentlich immer wieder auf gut Deutsch verarscht werden. Ja, und dass sich durch Wahlen hier nichts ändern. Und solange die Menschen aber immer noch Hoffnung haben, dass wenn ein neues Gesicht sich in der Politik zeigt, sich dadurch das was ändern würde, haben sie es nicht verstanden, worum es geht. Das Gleiche haben wir aber auch im Bereich der Gesundheit. Also es ist erschreckend, wie viele Menschen sich nicht für ihre Gesundheit interessieren. Ich nenne das einen Gesundheitsanalphabetismus. Es ist einfach wenig gesundheitliches Basiswissen vorhanden bei sehr vielen Menschen, vielleicht 80% der Menschen. Die wissen nur, wenn es irgendwo drückt und wehtut, dann renne ich zum Arzt oder zum Heilpraktiker. Ja, das haben sie gelernt, das andere nicht, aber bewusst mit sich selbst umgehen, sich zu fragen, okay, wenn ich jetzt hier Schmerzen habe oder irgendeine Symptomatik, dann muss ich ja irgendetwas anders gemacht haben, als ich sonst mache. Vielleicht ist da in den letzten paar Tagen irgendwas passiert in meinem Leben. Mal drüber nachdenken. Ja? Vielleicht habe ich irgendwelche Gewohnheiten verändert, mein Essenverhalten verändert, mein Bewegungsverhalten geändert oder irgendwas. Aber sie sagen, oh, es tut weh, oh, da muss irgendwas raufgeschmiert werden oder was weiß ich und dann ist wieder gut. Und das ist erschreckend. Aber das ist das Verhalten eines unreifen Kindes, wenn man das so möchte. Und das hat sehr viel mit diesen Traumamustern zu tun. Und mit dieser Unreife geht auch ein, ich nenne es magisches Kinderdenken einher, nämlich gleichzeitig die Vorstellung, es gäbe dann durch die Ärzte, durch die medizinische Forschung irgendwann mal so eine Art von Wunderpille, die uns dann hilft, wenn wir irgendwas haben. Also dieser Wunderpille-Glaube, ja, da kommt dann über eine Spritze, kriegt man und dann ist alles wieder gut, so dann ist man geschützt und so weiter. Ja, das ist ja so dieses einfache Schema, womit man Kindern ja eigentlich auch gut die Welt erklären kann. Aber so funktioniert die Welt nicht. Das ist viel differenzierter. Und dieser Materialismus, der ja auch immer noch, sage ich mal, in den Schulen und in Universitäten gelehrt wird, der hat uns im Prinzip ja auch dazu gebracht oder hingeführt, wo wir jetzt stehen. Wir sind einerseits zwar technisch sehr entwickelt, aber wir haben uns mit der Technik erstens abhängig gemacht, komplett von der Technik. Man könnte auch sagen, die Technik ist mittlerweile dermaßen im Alltag vertreten, dass wenn jetzt der Strom ausfallen würde, dann würde unsere gesamte Gesellschaft zusammenbrechen innerhalb von wenigen Tagen. Es würde nicht mehr funktionieren. So.
Watch Steinzeit.
Ja, es ist wirklich so und man macht sich da ja nicht mal so Gedanken drüber, was es eigentlich bedeutet, die Abhängigkeit von dieser Technologie, die auf Strom basiert, auf einfachen Geschichten. Ja. Wir haben uns also von unserer eigenen Natur entfernt, wir haben uns von der normalen Natur entfernt, das heißt, wir leben ja nicht naturnah, die meisten jedenfalls nicht, sondern in Städten, immer mehr Menschen leben in Städten. Dort ist natürlich die Abhängigkeit viel größer, dort haben wir dichte Stress, dort haben wir aber auch durch die Informationstechnologie mittlerweile das Problem, dass die Menschen ja, täglich, kann man sagen, einer Informationssinnflut ausgesetzt sind, dass sie gar nicht verarbeiten können. Ja? Und viele Menschen verlieren sich dann auch in unnötigen Details und erkennen das große Ganze nicht mehr. Und die Schule bildet uns ja auch in der Hinsicht nicht aus. Also das ist auch so ein Dilemma. Wir befinden uns im Grunde in so einer Art Analysefalle. Ja, wir verlieren es in der Medizin immer mehr, gehen wir auf die molekulare Ebene und glauben dort, die Ursachen für Krankheiten zu finden, in irgendwelchen kranken Genen oder Mutationen, ja, und erkennen aber gar nicht, dass der Mensch ja wesentlich mehr ist als nur ein Körper oder eine Ansammlung von Zellen. Ja. Und natürlich hat auch diese ganze Entwicklung, die wir jetzt haben, das ist ungefähr, was wir jetzt erleben, ist der Höhepunkt von einer 200-jährigen Entwicklung, die mit Industrialisierung, Kapitalismus und eben Erkenntnisgewinnung durch dieses analytische Herangehen entstanden ist, stehen wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben zwar diese Technologie, aber das hat auf Kosten der Natur, der natürlichen Ressourcen ist das entstanden. Das heißt, wir haben die Natur ausgebeutet, wir haben weltweit Umweltverschmutzungen und infolge auch dieser Umweltverschmutzung wiederum, das könnte man wie negatives Karma bezeichnen, ist auch der Krankenstand immer größer. Das heißt, die Volksgesundheit ist im Eimer, chronische Komplexkrankheiten sind auf dem Vormarsch, auch immer mehr junge Menschen erleiden Krankheiten. So. Und dann fragst du dich irgendwann, soll das wirklich modern sein? Sind wir wirklich Homo sapiens sapiens, also doppelt weise? Ich kann sagen, wir sind es nicht, weil irgendetwas uns befallen hat und uns zu einem so absurden Verhalten gebracht hat. Und man kann wirklich sagen, wir haben eine Pandemie. Mhm. Aber diese Pandemie ist eben keine Viruspandemie im Sinne, da ist irgendwas, was uns hier überfallen hat, sondern wir haben eine Art von Gedankenviruspandemie, könnte man sagen. Ein Gedankenvirus, also ein gedankliches Gift, was in dem Bewusstsein, was die Menschen befallen hat und dazu führt, dass die Menschen eine degenerative Lebensweise praktizieren und das gar nicht merken. Und das geht von einer Generation zur nächsten und es wird immer schlimmer. Und die Menschen haben gar keinen Vergleich mehr, weil das ein schleichender Prozess ist. Nur jetzt erleben wir, sage ich mal, mit den Höhepunkt und können vielleicht erahnen, was da auf uns zurollt oder beziehungsweise woher diese Entwicklung gekommen ist. Und wenn ich, wie gesagt, diese ganzen Dinge nicht auf dem Schirm habe, wovon will ich dann bitte schon über Lösungen sprechen? Ja. Das sind dann nur Scheinlösungen. Ja, das ist eine Verschlimmbesserung in dem Moment.
Also das sind die einzelnen wirklich Probleme. Einerseits diese Verantwortungsabgabe, wir orientieren uns an Experten, wenn etwas da ist, dann gehen wir zum Arzt, dann soll da eine Symptombehandlung, nicht Ursachenbehandlung, sondern Symptombehandlung stattfinden und wir kümmern uns auch nicht. Und auf der anderen Seite, dieses materialistische Weltbild hat ja auch dazu geführt, also dass wir uns ja gar nicht mehr so auf das beziehen können, was wir aus uns heraus entwickeln können, also das Kind in uns bleibt unreif, das ist emotional teilweise gebrochen, also all diese Themen und auf der anderen Seite halt auch die Schulen oder das Bildungssystem, das da wirklich keine Antworten auf diese Fragen geben kann. Also wenn wir uns diesen Problemen einmal stellen, dann können wir sagen, okay, wie können wir jetzt da hier diesen Teufelskreis durchbrechen und in das goldene Zeitalter sozusagen gelangen? Wo ist der Schlüssel, wo ist der Hebel, wie wir uns auch zu reiferen Menschen dann sozusagen machen können, die das erkennen?
Also man kann ja sagen, wir befinden uns in einem Teufelskreis der Normopathie. Normopathie, muss man vielleicht nochmal kurz erwähnen, ist im Grunde die so definiert als die Natur und die Selbstentfremdung des Menschen. Und sie ist auch dadurch definiert, dass Menschen sich sehr leicht an unterschiedliche soziokulturelle Normen anpassen, weil sie Angst haben, sonst ausgegrenzt zu werden oder abgelehnt zu werden. Das heißt, man geht in so eine Konformität ein. Das konnte man ja wieder in den letzten 2 Jahren oder 2,5 Jahren sehr gut sehen. Die Mehrheit hat sich gefügt, weil sie Angst hat, sonst isoliert alleine dazustehen. Auch wenn das totaler Schwachsinn ist, was die Empfehlungen waren, trotzdem haben die Menschen sich gefügt, weil sie sind ja soziale Wesen, sie wollen nicht ausgegrenzt sein. Und dieser normierte Massemensch, könnte man so sagen, der ist leider, das ist eigentlich eine Geisteskrankheit. Ja? Also dieser Begriff Normopathie, den gibt es seit 1972 in der Medizin und jetzt ist es ein Massenphänomen. Das heißt, wir haben eine Pandemie der Normopathie, kann man wirklich so sagen. Und dieses unreife Verhalten und auch dieses absurde Verhalten, wie Menschen sich wirklich jetzt gezeigt haben, bringt eigentlich nur das, wie gesagt, was davor im Keime innerlich schon vorhanden war, jetzt nach draußen, für jeden sichtbar. Nicht umsonst sagt man ja auch, Spreu und Weizen trennen sich. Mhm. Aber wir müssen natürlich, um jetzt diesen Teufelskreis in Normopathie zu durchbrechen, müssen wir erstmal verstehen, wie ist er entstanden. Und das will ich einmal kurz skizzieren, damit nochmal klar wird, wie dieses Drama sich eigentlich von jeder Generation zur nächsten immer reinszeniert. Und wenn man das begriffen hat, dann weiß man auch, wo man ansetzen muss. Wir fangen mal an bei der Geburt. Ja, also da fängt ja quasi das Drama für viele an, dass die Geburt in der westlichen Welt heute meistens im Krankenhaus passiert und dann zu ungefähr einem Drittel durch Kaiserschnitt. Das können geplante Kaiserschnitte sein, es können Notfallkaiserschnitte sein. Wir lassen mal die Notfälle außen vor, dafür ist es eigentlich auch gedacht, aber wir gehen mal von geplanten Kaiserschnitten aus. Generell die Art, wie heute gebärt wird, also dass künstlich eingegriffen wird, dass Druck ausgeübt wird, dass eine Frau, ich soll mal sagen, sehr auch verängstigt wird. Das bringt meistens Komplikationen mit sich. Das heißt, die Geburt kann gar nicht so ablaufen, wie es eigentlich von der Natur gedacht ist. Es ist nämlich eigentlich perfekt angedacht. Dann kommt das Kind. Wie gesagt, nehmen wir mal an, Kaiserschnittgeburt oder überhaupt traumatisierte Geburtserfahrung. Aber auch für die Mutter natürlich, also für beide. Dann kommt das Thema Impfungen. So, ja, zum Thema Impfungen braucht man nicht viel sagen. Nur so viel, es hat noch nie etwas zum Beitrag der Volksgesundheit geleistet. Also sprich, dass die Volksgesundheit verbessert wurde, ist eine riesengroße Lüge, kann man sich gerne näher mit beschäftigen. Wer daran immer noch glaubt, dem kann man leider auch nicht mehr helfen. Ja, das ist einfach so. Impfungen sind letztendlich nichts anderes als eine Art von Neurotoxine, die das Nervensystem gerade in dieser sensiblen Entwicklungsphase, wenn ein Kind heranreift, natürlich stört. Das heißt, da können Krankheiten wie Autismus mit einhergehen und überhaupt Entwicklungsverzögerungen. Das wird dann aber noch nicht als im Schaden gedeutet. Ja, da muss sozusagen mehr passieren, dass das Kind vielleicht gelähmt ist oder wirklich, keine Ahnung, epileptische Anfälle bekommt. Aber das ist eben das Schlimme. Wir sind in dieser Hinsicht schon so abgestumpft, gefühlsgepanzert, dass wir das gar nicht mehr als Drama wahrnehmen, sondern meinen, es ist okay. So, also die nächste Traumatisierung findet dann durch solche Impfungen statt. So, dann geht's weiter. Der Klassiker ist ja ungefähr so nach 9 Monaten oder einem Jahr werden die Kinder dann meistens in irgendwelche Einrichtungen gegeben, weil die Mutter dann auch wieder, aus welchen Gründen auch immer, arbeiten gehen muss. Ja, viele wollen das gar nicht, aber sie müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das heißt, die Kinder kommen sehr früh in einer sehr sensiblen Phase in eine Fremdbetreuung. Das kann eine Tagesmutter sein, das kann so eine Krippe sein oder ab dem dritten Lebensjahr diese klassischen Kindergärten oder Kitas. Das heißt, das Kind fällt dann in dem Moment in eine Art von Bindungslücke. Und da geht es nämlich jetzt erst los. Jetzt hat das Kind 2 Möglichkeiten, mit dieser Bindungslücke umzugehen, weil für das Kind ist es hochdramatisch. Wenn man ein Kind weggibt, das sagt nicht, yippie, danke Mama, sondern das schreit, weil es nicht versteht mit 1 oder 2 Jahren, was da los ist. So. Und für ein Kind sind ein paar Stunden Trennung dramatisch. Wir haben uns das schön geredet als Eltern und sagen, na ja, das gehört dazu, das ist halt so, bla bla, Kinder weinen halt und so weiter. Das kann man nur sagen, wenn man es noch nicht anders erlebt hat. Muss ich wirklich so sagen. So, das Kind ist in einer Bindungslücke, also eine hochdramatische Situation für ihn. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder es kann sich mit der Erzieherin oder der Tagesmutter irgendwie arrangieren und die kann sozusagen diese Lücke schließen, weil sie einfach so liebevoll und fürsorglich mit dem Kind umgeht, dass das Kind dort Vertrauen also entsteht und ein Bindungsband aufgebaut wird. Das wäre ideal. Also das wäre sozusagen die zweite Wahl. Also ideal wäre die Mama, aber ideal zweite Wahl wäre dann sozusagen, das Kind schafft es, eine Bindung zu diesen erwachsenen Menschen aufzubauen. Andere Variante ist, wenn das Kind mit mehreren anderen Insassen da sich befindet, dass es anfängt untereinander, also die Gleichaltrigen untereinander Bindungen aufzubauen. Das wäre ungünstig. Aber was soll das Kind machen? Es muss sich ja irgendwo Halt suchen. Dann entsteht nämlich etwas, was später dann auch in der Schule und auch in der Pubertät zum richtig Problem werden kann, nämlich die sogenannte Gleichaltrigenorientierung. Das heißt also, dass die jungen Menschen, die unreifen jungen Menschen, angefangen schon im Kindergarten und später auch in der Schule, sich untereinander orientieren. Das heißt, es kommt jetzt zu einer sogenannten horizontalen Kultur- und Wertevermittlung zwischen Unreifen. Kann man sich ja selber überleben, wohin das führt. Das kann nicht viel Reife bringen. Idealerweise, oder so ist es auch angedacht, soll ein Kind von reifen Erwachsenen lernen. Das heißt, eine vertikale oder senkrechte Kulturvermittlung. Und diese ist mehr und mehr verloren gegangen, weil natürlich auch zum Beispiel Mehrgenerationenfamilien auch nicht mehr existieren. Wir sind so eine absurde Gesellschaft. Wir sperren die Kinder ein und isolieren sie. Und wir sperren die Erwachsenen, die Alten ein und isolieren sie in irgendwelchen Pflege- und Altersheimen. Die Kinder werden bis zum 18., 19. Lebensjahr untereinander, unter Gleichaltrigen in den Schulen gehalten und dann sind sie plötzlich fertig und dann heißt es, so viel Spaß geht in die Erwachsenenwelt. Die meisten haben Angst dann, weil sie ja nie mit der Erwachsenenwelt so richtig Kontakt hatten, weil die Eltern waren immer nur irgendwie arbeiten, die Kinder waren immer unter ihresgleichen. Wie gesagt, die Großeltern in den Heimen meistens. meistens oder zunehmend immer mehr. So, das heißt also, wir haben eine komplette Spaltung der Gesellschaft, was es in anderen Kulturen überhaupt nicht gibt in der Form. Das heißt, die wurden so lange künstlich im Grunde die Kinder in den Schulen unter ihresgleichen gehalten. Dazu kommt natürlich noch der mediale Einfluss durch die digitalen Medien. Ja, das heißt, das ist jetzt ein wichtiges Kommunikationswerkzeug, um untereinander zu kommunizieren. Und dann werden die ab 1920 kommen sie dann raus. Ja, und sollen plötzlich in der Erwachsenenwelt, im Haifischbecken, sage ich jetzt mal, plötzlich sich irgendwie zurechtfinden. Haben das aber vorher nie richtig kennengelernt, weil sie unreif sind. Ja, wie soll das funktionieren? Das kann nicht funktionieren. So. Jetzt. Und dann geht es ja noch weiter.
Genau.
Also wir haben ja dann noch die Situation, diese jungen Menschen, die jetzt, sage ich mal, durch die Schule dressiert wurden, je nachdem, wie sie gestrickt sind, aber der größte Teil verliert auf dem Weg der Beschulung, der Zwangsbeschulung, sein eigenes Genie. Jeder Mensch ist genial, aber er verliert es im Laufe dieser Zeit. Da kann man jetzt ganz viel zu sagen, ich gebe nur ein Stichwort, unsichtbarer Lehrplan. Kann sich jeder mal beschäftigen. Es gibt 7 Lektionen des unsichtbaren Lehrplans und das führt dazu, dass am Ende ein dressierter, angepasster, gebrochener, leidenschaftsloser Pflichterfüller, Konsument oder Systemsklave entsteht, der dann auch nur letztendlich im großen Räderwerk der Gesellschaft seinen Platz einnehmen kann. So ist die Schule gedacht. Dafür macht sie gute Arbeit, um das zu erzeugen. Sie ist aber nicht dazu gedacht, einen selbstbestimmten Unternehmer, einen Mensch, der sein wahres Potenzial kennt, der weiß, wer er ist, heranzubilden, der dann in der Gesellschaft wirklich zum Wohle aller was machen kann. Das ist nicht die Aufgabe der Schule.
So. Leider.
Leider, aber das müssen wir ändern. Deswegen müssen wir erstmal das Problem verstehen, wie das alles ineinander greift. Das ist gar nicht kompliziert. Man muss es nur einmal als Bild verstanden haben. Und dann haben wir die Situation, wir haben jetzt einen Menschen, der ist Anfang 20 oder Mitte 20, studiert vielleicht noch, dann geht das noch ein bisschen weiter, ist aber irgendwo immer noch unreif, hält sich aber für besonders aufgeklärt in der heutigen Zeit. Das ist ja so diese Arroganz, die auch bei vielen Jungen, gerade die studieren, auch so eine Rolle spielt. Die stehen sich damit selbst im Weg. So, und jetzt sind sie aber unreif. Das wissen sie auch ganz tief irgendwo, dass sie es sind. Sie fühlen sich nämlich nicht so richtig sicher in der Welt. Und die treffen jetzt einen Partner. So, und dann kommt die große Frage. 2 Unreife treffen sich. Vielleicht entsteht ein Kind. Ja, und dann kommt die große Frage, ja, wie soll das funktionieren? Jetzt haben wir Unreifen, die selber also noch Kinder sind. Und die kriegen jetzt wieder Kinder. So, das passiert eine Generation. Das passiert 2 Generationen. Und jetzt sehen wir schon die Auswirkungen. Fatal. Denk mal 10 Jahre weiter. Diejenigen, die jetzt Anfang, Mitte 20 sind und in 10 Jahren vielleicht in die Schlüsselpositionen der Macht und der Gesellschaft kommen, weil dann die Babyboomer-Generation in Rente ist oder langsam stirbt, dann geht es richtig einen Bach runter mit der Gesellschaft. Und das sehen viele noch gar nicht. Weil gucke ich mir diese Greta-Generation an, also die Millennials ab 2000 Geborenen, schrecklich. Die sind politisch dermaßen von den Karren gespannt worden. Die sind ideologisch mit dieser ganzen grünen Agenda verseucht worden. Und die lassen sich sozusagen wie Instrumente für eine fremde Agenda benutzen und erkennen das gar nicht an. Denen hat man sozusagen das logische, vernünftige Denken abdressiert, weil die Schule ja immer mehr auch das Niveau verloren hat. Und das ist ein Prozess, der geht immer weiter. Und das ist dieses Normopathie-Kreislauf. Das heißt also, abgesehen, sagen wir mal, die klassische Karriere, also man wird geboren im Krankenhaus, geimpft, dann frühe Weggabe, also in Fremdbetreuung, dann Schule, so, dann ist man irgendwann fertig, ja, aber eigentlich nicht ausgereift. Dann kriegt man wieder Kinder, dann geht das nochmal. Und so geht das von einer Generation zur nächsten, geht es im Berg ab. Es sei denn, wir erkennen dieses Dilemma. Und wir erkennen auch, wie diese Mechanismen wirken. Mhm. Und das ist erstmal, das muss man erstmal verstanden haben. Also was ist überhaupt Normopathie? Und auch sich selbst einzugestehen, ja, ich bin traumatisiert. Ja, ich habe Unreifen. Ja, mir fehlt richtiges Wissen, wie ich es anders machen kann. Wenn man natürlich sich hinstellt und meint, nein, ich weiß heute alles, ich habe das Internet, ich kann jederzeit fragen, also diese Arroganz, die ich ja auch beobachte bei jungen Menschen, ja, dann nicht. Dann steht man sich selbst im Weg. Dann wird man ganz schön hart landen in der Realität. Wenn es dann wenn man dann Kinder hat mit jungen Jahren, dann wird man ganz schnell merken, dass man eigentlich total schlecht oder gar nicht, besser gesagt, auf diese Situation vorbereitet ist und völlig überfordert sein wird. Mhm. Nur das ist dann für das Kind fatal, weil es hat ja sozusagen Kinder, das es betreuen sollen. Ja? Und die haben ihre eigenen Themen noch gar nicht aufbereitet.
Ja. Ja.
So. Und in dieser Situation befinden wir uns, vor allen Dingen in der westlichen Kultur. Das ist das Dilemma, dem wir uns bewegen.
Ja. Und das Erkennen, also jetzt da kann man mal sagen, wenn ich das erkannt habe, dass es so ist, dass ich ja selbst eigentlich noch unreif bin und die Kinder spiegeln uns ja dann sofort. Also wenn wir dann Kinder haben, dann dürfen wir uns ja ganz, ganz, ganz genau diese Themen im Endeffekt anschauen, wenn wir nicht da unreflexiv werden und wiederum den Teufelskreis weiterführen. Aber im Endeffekt, wenn wir da in diesem Stadium sind und wir erkennen zumindest einmal, uns fehlt aber auch das Wissen vielleicht oder wir wissen vielleicht, wie es optimal wäre, ja, vielleicht mehr Generationen, das Kind wächst in einer Gemeinschaft auf und so weiter, aber es ist nicht vorhanden und wir kommen da in dieses System rein. Jetzt ist zum Beispiel auch mein Sohn, ist 2,5, du hast ja auch einen Sohn, der ist 6 Jahre alt. Wie hast du diese Zeit dann genutzt oder gestaltet oder mitgestaltet? Wie bist du da mit diesen, wie soll ich sagen, auch diesem System umgegangen, das uns ja auch vorgaukelt, ja, aber du musst da irgendwie einen Platz finden?
Das Wichtigste, was ein Kind braucht, ist Bindung. Also dieses Vertrauensband, was dem Kind Geborgenheit, Sicherheit gibt, sozusagen das Sicherheitsnetz bietet. Und dann, wenn dieses Kind diese Bindungssättigung erlebt, reift es von ganz allein. Wir müssen vielleicht nochmal sagen, wir haben heute die absurde Situation, das haben wir ungefähr seit 130, 140 Jahren. In der westlichen Welt verfolgen wir einen verhaltenstherapeutischen oder überhaupt verhaltensbasierten Ansatz. Das heißt, wir erziehen Kinder nach einem Prinzip, was auf jemanden zurückgeführt wurde, der hieß Wilhelm Wundt, hat in Leipzig gewirkt lange Zeit, war eine Koryphäe Ende des 19. Jahrhunderts. Und der hat im Grunde die Grundlagen, und zwar die materialistischen Grundlagen gelegt für die spätere Erziehungspädagogik, die genau auf diesen Prinzipien basiert ist. Und seine Schüler, hat sehr viele Schüler gehabt, waren alles Koryphäen später. Die sind dann nach Ost und West gewandert, also sprich nach Russland und später auch in die USA. Und haben dann mit diesem Verständnis, der Mensch ist quasi wie ein höheres Tier, was konditionierbar ist. Das war sozusagen die Grundaussage. Und wir müssen jetzt einfach nur bestimmte Rahmenbedingungen und Schlüsselreize dem Menschen aussetzen, damit am Ende ein bestimmtes Reaktionsverhalten rauskommt. Also der Mensch ist wie eine Blackbox. Man muss also Rahmenbedingungen schaffen, um dann eben ein bestimmtes Verhalten zu nutzen.
Den konditionierten Menschen zu erschaffen.
Richtig. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Ende des 19. Jahrhunderts, dieses Wissen war hochinteressant für bestimmte Kreise, nämlich natürlich für die Herrscherkreise, weil das bedeutet, aha, wir können die Menschen, die Mehrheit, die Masse und Menschen konditionieren. Weil die pavlovschen Hundeversuche, man denkt ja, Hunde, ja, dieses Wissen wurde auf die Sozialpsychologie übertragen, beziehungsweise die wurde da erst gegründet. Das heißt, die soziale Massenpsychologie ist entstanden und auch natürlich die Erziehungspädagogik auf diesem Grundsatz. Das heißt, wir haben immer noch einen Ansatz von Belohnung und Bestrafung, von Dressur. Auch die ganzen Erziehungsratgeber, jetzt weicht es langsam auf, aber ich sag mal, bis vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten hast du immer noch den Ansatz gehabt, ja, wenn das Kind sich so verhält, dann musst du das und das machen. Wenn das Kind sich so verhält, dann musst du das und das machen. Bei dem Verhalten musst du so machen. Das ist der verhaltenstherapeutische Ansatz, der die Menschen, wie gesagt, nur wie ein Tier betrachtet. Es gibt im Gegensatz dazu aber einen bindungsbasierten Ansatz, der geht völlig anders. Und das ist das, wo ich sage, wenn man damit erstmal Erfahrung gesammelt hat, dann bist du überrascht, wie einfach und genial das an dich ist. Okay. Der Ansatz geht nicht davon aus, du musst dem Kind was beibringen im Sinne von in das Kind was reinstopfen. Also das ist also die ursprüngliche Erziehung vor dieser Dressur war nämlich so. Erziehung war im Grunde, ich ziehe etwas aus demjenigen raus. Also da ist schon was vorhanden, ein Potenzial und ich bringe es zur Entfaltung. Dann kam die Dressur, ich stopfe in den Menschen einfach nur Schlüsselreize rein, damit da ein bestimmtes Verhalten zeigt. Und der bindungsbasierte Ansatz sagt im Grunde nichts anderes als, schaffe einen sicheren Rahmen, wie bei einer Pflanze, wenn du Gärtner bist. Und dann wirst du sehen, wie das Kind vor deinen Augen sich sehr schnell entwickelt. Und mehr brauchst du nicht tun. Du musst dein Kind nicht in eine Frühförderung schicken, was eigentlich hier tun. Du musst ihm nicht schon mit, was weiß ich, so vielen Jahren da Klavier und also die ganze Dressur, das ist alles schon wieder Dressur, weil die Eltern meinen, ja, mein Kind muss es besser haben und besser ausgebildet sein und es muss so früh wie möglich anfangen. Das ist pures Konkurrenzdenken. Ja. Völliger Blödsinn. Das Kind braucht einfach nur einen sicheren Rahmen. Und wenn es den hat, dann entwickelt es sich im atemberaubenden Tempo. Es entwickelt die Sprache ganz anders. Es entwickelt die Motorik ganz anders. Natürlich nicht, wenn es dann zigmal geimpft wurde und anderweitig beeinträchtigt wird, sondern wenn man dem Kind einfach den Rahmen lässt, es nicht künstlich unter Druck setzt und eben in dieses sehr frühe Erwachsenenwelt, also diese Konkurrenzdenken, diese Schnelllebigkeit, diese leistungsorientierte Gesellschaft reinbringt. Wenn man dem Kind also einfach einen Rahmen gibt, in dem es sich entfalten kann. Das ist schon alles. Das ist eigentlich so einfach. Und dann siehst du auch, was das Kind für Interessen zeigt, was das Kind für Talente hat. Und dann kannst du dem Kind einfach Sachen anbieten und sagen, vielleicht möchtest du gerne das machen, möchtest du gerne das machen. Und dann siehst du doch, ob das Kind dabei Freude erlebt. Und dann passiert ja genau das, was auch Gerald Hüther immer wieder sagt. Positive Emotionen und nicht dieses tägliche Drama, oh, ich muss jetzt um 8 bei der Arbeit sein, oh, um 7:30 muss ich mein Kind irgendwie da abgeben. Dann weint es und funktioniert nicht auf Knopfdruck, wie ich es gerne hätte. Ja, das ist ja so, oh, mein Kind funktioniert nicht, oh, mein Kind ist irgendwie anders, mein Kind ist krank, das muss therapiert werden, dann muss ich gleich mal zum Kinderpsychologen oder es ist viel zu aggressiv, da muss ich erstmal irgendwie zum Kinderpsychiater oder was weiß ich zu gehen und so weiter. Völlig schwachsinnig. Das Kind ist ja nur eine, man könnte sagen, eine Antenne, was den Zustand oder man könnte sagen, ein Ausdruck dessen, wie die Erwachsenen drauf sind. Also wenn die Spannungen zwischen den Eltern da sind oder der Druck auf das Kind ausgeübt wird, das zeigt es dann auch. Mhm. Anstatt das Kind zu therapieren,
muss man die Eltern
völlig falscher Ansatz, muss man genau andersrum. Und deswegen sage ich, Kindererziehung ist Selbsterziehung. Das heißt also, du lebst es vor, das Kind ahmt dich nach, es lernt von dir und es lernt dann am besten von dir, wenn es Bindung hat. Mhm. Und vielleicht noch was zur Bindung selber, das ist ganz entspannt. Ein Kind, wenn die Bindung ausreichend da ist, also dieses Vertrauensband da ist, von Anfang an, dann entwickelt das Kind drei wichtige, Fähigkeiten. Und die sind nachher auch wichtig für das Lernen an sich. Die eine Fähigkeit, man spricht von Emergenz. Das ist sozusagen aus sich selbst heraus motiviert handeln. Das heißt, das Kind hat einen Eigenimpuls und geht in die Welt hinaus und will Dinge erforschen. Man muss es gar nicht irgendwie zu irgendwas hinbringen, sondern das hat ja Interesse da. Es interessiert sich für die Welt. Alles ist spannend. Und gerade die Erwachsenenwelt ist viel spannender als die reine Kinderwelt. Das nochmal am Rande. Das nächste ist, das Kind ist, und das hat aus dem Dreifunk zu tun, ist dann in der Lage, Schlüsselreize oder sagen wir so, unterschiedliche Sichtweisen ab einem bestimmten Reifegrad auch also verschiedene Standpunkte zu integrieren, sagt man dazu. Das heißt also, es kann widersprüchliche Meinungen auf einer höheren Ebene verbinden. Das ist auch alles ein Zeichen von Reifung. Und das sind so Eigenschaften, die das Kind später natürlich auch für das Lernen in der Schule mitbringen muss. Weil wenn es das nicht mitbringt, ja, weil es eben, ich sage mal, in seiner Bindungstiefe nicht ausreichend verwurzelt ist. Also man könnte sagen, die Bindung ist wie so eine Wurzel, die von einer Pflanze, die in die Erde reinreichen müssen. Und wenn die ausreichend tief sind, dann ist das Kind auch relativ robust und kommt dann auch, sage ich mal, in der Schule klar. Weil es muss ja, wie gesagt, es hat ja schon so viel Vertrauen in sich bekommen durch die enge Bindung zur Bezugsperson. Kinder, die das nicht hatten, also die ständig rumgereicht wurden, ja, vielleicht sogar im Heim groß geworden sind oder noch schwere, schlimme Traumamuster erlebt haben, die sind ja immer in so einer angespannten inneren Haltung, die sind also ständig in so einer inneren Stresshaltung und das verhindert Reifung, das verhindert das Lernen, weil ein Gehirn, was unter Stress gesetzt wird, kann nicht gut lernen. Wir brauchen positive Emotionen, das ist der Dünger für die Gehirnreifung, das ist der Dünger fürs Lernen, damit wir eben spielerisch leicht Dinge lernen können. Und die Schule, wie sie heute funktioniert, klar, Ausnahmen gibt es leider oder gibt es Gott sei Dank jetzt schon, aber in der Regel ist es leider immer noch so, versucht die Menschen alle in ein gleiches Schema zu pressen. Das heißt, man fördert im Grunde, unabhängig vom Verständnis darüber, was Reife und Unreife bedeutet, zum Beispiel sagt man, okay, alle müssen zur gleichen Zeit Mathe lernen. Obwohl der eine mag das, der andere mag das überhaupt nicht. Und der es nicht mag, der hat dann vielleicht Schwierigkeiten und der denkt dann vielleicht selber, ja, ich kann das ja gar nicht, der ist frustriert, der wird vielleicht dann irgendwann wütend. Ja, das kann man alles aus der Bindungsforschung verstehen, weil bevor jemand aggressiv wird, muss er erstmal frustriert sein. Und wenn er nicht gelernt hat, diesen Frust anders zu kanalisieren, das ist ein Zeichen der Reife oder Unreife, dann wird es halt mit Aggression, mit Wut, mit Umhauen, mit Schlagen oder was auch immer zum Ausdruck gebracht. Und wenn man dieses Verständnis nicht hat, dann geht man mit diesem Kind natürlich falsch um und denkt, man müsste es noch weiter bestrafen und noch mehr unter Druck setzen oder man muss ihm da die Möhre hinhalten und sagen, ach komm, wenn du jetzt das lernst, dann kriegst du das Geschenk. Völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn. Und das ist etwas, was ich jetzt für mich auch immer mehr verstehe, wie einfach eigentlich Erziehung ist. Also man kann es wirklich sagen, Erziehung ist Selbsterziehung. Kindererziehung ist Selbsterziehung. Das heißt, guck bei dir selber. Willst du selber so von jemand anders bevormundet werden, dressiert werden? Eigentlich nicht. Bei Kindern machen wir es komischerweise. Ja, da haben wir keine Schwierigkeiten mit, weil wir immer noch glauben, das ist auch falsches Denken, die Kinder würden ja sonst nichts lernen oder die sind unbeschriebene Blätter oder sie würden in dieser Erwachsenenwelt nicht klarkommen. Deswegen müssen wir frühzeitig sie sozusagen maßregeln. Und das ist dämlich, weil das ist nicht so. Wir haben eine, man könnte sagen, eine sogenannte ethnozentrische Sichtweise. Das heißt, wir in unserer kulturellen Glocke in der westlichen Welt glauben, so wie wir erziehen, sei richtig.
Das ist richtig. Richtig.
Und das ist das Idiotische, wenn wir dann in andere Kulturen schauen, wie das da anders abläuft, viel entspannter und die Kinder sind viel glücklicher und viel, viel reifer auch in ihrem Verhalten und helfen mit und machen und so weiter. Und hier mussten die Kinder immer mit locken, mit irgendwelchen Belohnungen, auch komm, hilf mal mit im Haushalt oder was weiß ich, oder unter Druck setzen, wenn du das nicht machst, dann das, oder wenn du das machst, dann das. Ja, und das ist idiotisch. Das ist sowas von idiotisch. Also alleine über dieses ganze Thema, wie diese Dressur sich entwickelt hat in den letzten paar Jahrhunderten, das ist schon bemerkenswert. Ja, könnte man auch schon allein darüber nur ein Interview machen. Weil die meisten gar nicht verstehen, dass das, was wir heute als Errungenschaften betrachten, das auf sehr fragwürdigen, sage ich mal, Entstehungsursachen basiert. Ja, also bestimmt nur mal als kleines Beispiel, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt. Man hat zum Beispiel diese Empfehlung, dass man zum Beispiel einen Säugling alle 2-3 Stunden stillen soll. Weißt du, wo das herkommt?
Nein, ich weiß es nicht genau. Ne?
Das soll aus irgendwelchen großen Waisenhäusern kommen, ungefähr so Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, wo also in England vor allen Dingen war das, wo also täglich, ich weiß nicht, hunderte oder 100 Kinder abgegeben wurden. Also Riesenmengen an Kindern waren da. Und dann hast du aber nur eine begrenzte Anzahl von Schwestern gehabt. Das heißt also, du musstest irgendwie diese paar hundert Kinder irgendwie füttern und umsorgen. Und das kannst du natürlich nur dann, wenn du so ein bestimmtes starres Zeitkontingent fährst und nicht, was das Bedürfnis des Kindes gerade sagt. Das heißt, die kriegen alle 2 Stunden was zu trinken oder alle 3 Stunden. Und da wurden entsprechende Ratgeber auch hervorgebracht von irgendwelchen Ärzten. Die haben das dann also empfohlen, in diesen Findelhäusern das so zu machen. Und das hat sich im Laufe der Zeit verselbstständigt. Aber ein Kind gibt auch selber vor, was es braucht, wann es es braucht. Aber so wurde von außen eine Art, ja, um die alle irgendwie durchzufüttern, kann man verstehen. Nur wir sollten dann, wie gesagt, wenn wir verstanden haben, dass es aus einer Zeit kommt, wo das vielleicht notwendig war, um das Überleben der Kinder überhaupt zu sichern, uns davon mal wieder lösen und sagen, okay, was hat denn mein Kind für Bedürfnisse? Und sich auf diese Bedürfnisse einstellen. Und dann bleibt dieses Kind ja auch eigenmotiviert, und wird nicht frühzeitig gebrochen, weil wenn ein Kind ständig, sag ich mal, seinen Bedürfnissen nicht oder diesen Impuls, den es von innen hat, zum Ausdruck bringen kann, immer gestutzt wird, ja, weil es klein ist, weil es sich körperlich einfach nur nicht wehren kann, weil die Erwachsenen immer überlegen sind, dann wird es ja irgendwann innerlich gebrochen. Und dann ist es passiv, dann macht es gar nichts mehr. Nach dem Motto, geh mal spielen. Dann weiß das Kind, mein Job ist es zu spielen. Aber ich könnte doch schon im Haushalt mithelfen, weil das ist auch interessant als Beispiel. Ja? Und Kinder wollen ja mithelfen. Die wollen ja Teil der Familie sein. Die wollen dazugehören. Da sind wir wieder beim Thema Bindung. Das ist so wichtig, ja? Wenn man sich das bewusst macht. Nur wir sagen, nein, Kinder sind klein, Kinder müssen spielen. Kinder brauchen Spielzeug. Das sind alles so einkonditionierte Glaubenssätze, die auf sehr fragwürdigen Grundlagen stehen, die mit unserer eigentlichen Biologie und unserer Bedürftigkeit nicht viel zu tun haben.
Ja.
Ja. Und verstehst du das, wenn du dieses Wissen nicht hast, also wirklich einmal konkretes Wissen, dann weißt du gar nicht, wo du ansetzen musst. Du hast keinen Vergleich. Und dann machst du viele Sachen, vielleicht hast du noch ein Gefühl, das sagt, eigentlich will ich das nicht, aber alle machen das so, die Ratgeber beschreiben das so, die Kinderärzte sagen das so, die Kinderpsychologen, dann wird das schon richtig sein. Und schon gehst du gegen dein eigenes inneres Gefühl.
Genau, und dann beginnt eigentlich alles, weil dein Gefühl, dem kannst du schon vertrauen. Ne? Dein Gefühl oder der Impuls ist schon da, der ist schon richtig. Und wir gehen dann wieder nach außen und sagen, was kommt von außen? Statt dass wir wiederum zu uns zurückkehren und sagen, okay, was ist jetzt wirklich für mich gut? Was spüre ich, was ist für mein Kind gut? Und ja, diesen Weg gehe. Also ich glaube, da müssen wir alle bei uns oder vor unsere Türe kehren oder auch schauen, wie wir da mehr zurückkommen zu dem Ursprung, zu dem, worum es eigentlich wirklich geht. Und gerade dieses Bindungsthema oder auch diese bindungs- und bedürfnisorientierte Herangehensweise mal betrachten. Hast du da Systeme auch erlebt in deinem Umfeld oder in der überhaupt, die da sehr, sehr gut schon dieses Thema integriert und implementiert haben, sodass sie wirklich auch, dass du darüber erzählen kannst, was so ein Vorzeigebeispiel wäre?
Also ich sage mal so, ich habe mich mal mit dem Thema auch, was andere Kulturen machen, also wie andere Kulturen Kinder erziehen, mal beschäftigt und auch gemerkt, wie absurd eigentlich im Vergleich dazu die Art ist, wie wir das hier machen. Und ich habe natürlich auch geschaut, was gibt es denn sonst für Ansätze auch hier? Es ist ja nicht alles jetzt schwarz-weiß, sondern natürlich gibt es auch hier schon tolle Ansätze. Zum Beispiel Gordon Neufeld sollte jemand ein Begriff sein. Ja, der ist ja so einer der führenden oder bekanntesten Forscher im Bereich der Bindung. Ja. Und ist ein kanadischer Entwicklungspsychologe. Und wenn man sich einfach mal mit diesen Grundlagen beschäftigt, ja, also man muss da gar nicht so viel jetzt studieren in dem Sinne, man muss ein paar Grundlagen verstanden haben und dann einfach mal ausprobieren mit seinen Kindern, dann bekommst du nämlich diese Gewissheit, weil du siehst plötzlich, das funktioniert. Und zwar so leicht und so einfach, nur weil du innerlich ein paar Sachen anders siehst. Und nochmal zu deinem Gefühl, was du vorhin sagtest. Unser größtes Problem ist ja nicht das Gefühl. Viele Menschen haben ja vielleicht noch so ein Gefühl, so eine Ahnung, wie es vielleicht besser sein könnte. Aber unser Verstand ist durch den Prozess der Normopathie gegangen. Er ist dressiert worden. Er ist auch manipuliert worden. Und diese Diskrepanz zwischen unserem manipulierten Verstand, wir müssen es so machen, das ist so richtig, dieses verinnerlichte, normierte Denken, und unser Gefühl, das sagt, nee, ich würde es aber gerne anders machen, aber ich stehe mit dem Gefühl alleine da. Das ist unser Problem. Und das, was ich jetzt hier sage, soll ja eigentlich nur diesen manipulierten Verstand wieder zur Besinnung bringen, damit er erkennt, dass das Gefühl immer recht hat. Das heißt also sozusagen, ich sage immer, Hirn und Herz in Einklang bringen. Und dafür müssen wir unseren verwirrten Verstand sozusagen mit solchen Informationen versorgen. Das Herz, das wird innerlich nur sagen, gib mir mehr, weil das fühlt sich richtig an. Aber der Verstand, der braucht immer seine ganzen Argumente, dann, ach, das glaube ich nicht, gibt es dazu Studien. Weil wenn einer schon so argumentiert, dann merkst du, wie sehr er eigentlich schon ein Opfer dieser Normopathie geworden ist, wie wenig Zugang er zu seinen eigenen Gefühlen hat, wie sehr er auch, und so redet man in der Bindungsforschung auch, sein gefühlsgepanzert ist und diesen Zugang nicht mehr hat. Und es geht darum, diesen Zugang zu finden, weil das Lustige ist, ja, jeder Mensch kommt ja hierher mit einem Plan. Ich kann dir nicht sagen, was dein Plan ist. Ich weiß nur, was mein Plan ist. Oder ich erahne es immer mehr, sagen wir es mal so. Das ist ja auch das, was man durchs Leben dann durch die Umstände lernt, wo man merkt, da soll es wahrscheinlich für mich hingehen. Habe ich mir wahrscheinlich auch so vorgenommen. Entscheidend ist ja nur, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, was ich sagte, damit das Kind, jedes Kind, das jetzt kommt, bringt er seinen Plan mit. Wir müssen uns nicht jetzt darüber Gedanken machen, was aus diesem Kind werden soll, im Sinne von, oh, das muss den Beruf ergreifen, es muss das und das und das und das gelernt haben. Das Kind wird dir schon zeigen, was es lernen möchte, was es ihnen interessiert. Ja, das nimmt auch diesen Druck von uns weg. Aber das ist eine Sache, warum haben wir diesen Druck? Weil wir Angst haben. Weil wir Angst haben, ja, das Kind kann sich später nicht alleine versorgen. In der Gesellschaft sind die Regeln so und so. Wir wollen das Kind ja möglichst gut vorbereiten. Wir wollen es schützen. Deswegen geben ja auch viele Eltern ihre Kinder zu den Ärzten und lassen sie dann spritzen, ja, und so weiter. Es ist ja an sich, die Grundmotivation ist ja richtig. Aber da kommen eben diese ganzen Fehlinformationen, Desinformationen und Verzerrungen, die im Verstand sind, hinzu. Und dann kann es sogar so sein, dass wir dem Kind dann einer größeren Gefahr aussetzen, als wir es eigentlich wirklich gedacht hätten oder beabsichtigt haben. Und das ist das, was wir erkennen müssen. Ja? Also wir haben immer diesen innere Zwiespalt oder diesen Dialog zwischen dem verwirrten Verstand, dem Ego, wenn man so möchte, und unserem Gefühl, unserem Selbst, unserem wahren Wesen. So. Und das ist nicht einfach. Und das sind auch diese inneren Spannungen. Und das ist auch das, was das Eingangsthema auch ausmacht. Wie will ich ins goldene Zeitalter kommen? Ja, wir leben momentan im Materialismus-Zeitalter oder am Höhepunkt. Und das ist ein Zeitalter des Egoismus, der Spaltung, der Ellbogenmentalität, der Dressur, der Abrichtung, das sich über andere stellen, der Machtausübung. Ja, ein Mensch, der als Kind Ohnmacht erlebt hat, der wird alles tun, um später diesen Zustand nicht mehr zu haben und vielleicht sogar in eine Art von Allmacht sich kompensieren. Und wenn man sich die Biografien von sogenannten Diktatoren anschaut, guck dir deren Kindheit an. Die haben pure Ohnmacht erlebt. So. Und diese Ohnmacht wurde später dann in Allmacht umgewandelt, weil sie in einer Position waren, wo sie über andere Menschen Herrschaft und Macht ausüben konnten. Dann haben sie das getan. Das sind diese Psychopathen und Soziopathen, die auch zu diesen Katastrophen im 20. Jahrhundert geführt haben, die Weltkriege. Weil die Kindheit einfach ziemlich traumatisch bei denen war und es nie aufgearbeitet wurde. Und deswegen ist es so wichtig, über diese Dinge zu sprechen und zu verstehen, wie diese Mechanismen wirken. Ja.
Und siehst du im Moment jetzt vielleicht auch noch abschließend die Chance, auch jetzt auch, wo wir dann außen wieder mit Kriegen konfrontiert sind und doch großen Krisen, dass wir diesen Shift in einer relativ angenehmen, sage ich einmal, Art und Weise schaffen, also so, dass wir jetzt die Erkenntnisse mehr und mehr gewinnen und die Weichen stellen, oder wird es da doch noch aus deiner Sicht heraus massivere Reibungen geben müssen?
Sowohl als auch. Mhm. Wir können ja auf verschiedene Arten und Weisen lernen. Wir können durch Erkenntnisse lernen, wir können durch Nachdenken lernen, wir können durch Einsichten lernen, das wäre super, das wäre der edle Weg. Wir können durch bittere Erfahrungen lernen, das ist der sehr, sehr harte Weg. Viele Menschen brauchen offensichtlich Leiterfahrung, das ist jetzt nicht sarkastisch gemeint, aber das kann man ja beobachten, weil die so wenig Zugang zu sich selbst haben und immer noch in dieser Autoritätshörigkeit eines Kindes drinstecken und immer noch blind irgendwelchen Autoritäten hinterherrennen, die aber offensichtlich nichts Gutes im Schilde führen, das kann man ja nun immer klarer sehen. Was will man den Menschen noch sagen? Die erreichst du ja nicht mehr durch Vernunftargumente, weil die ja auch zu sich selbst gar keinen Zugang mehr haben. Das heißt, die fühlen ja gar nicht mehr, was richtig und falsch ist. Die können gar nicht unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge mehr so richtig. Die rennen nur noch blind irgendeiner Autorität hinterher. Und wenn die das so sagt, dann wird das so sein. Und Denken ist da nicht mehr. Für diese Menschen sehe ich eine sehr düstere Zukunft. Dann gibt es welche, die haben sich schon klar entschieden, die arbeiten schon für sich selbst. Das ist natürlich nicht die Mehrheit. Die sind sozusagen schon eigenverantwortlich unterwegs. Und dazwischen gibt es jetzt noch eine relativ große Mehrheit, die müssen sich jetzt noch entscheiden. So. Mhm. Und für beide Seiten ist gesorgt. Das heißt, es gibt nicht für alle das Gleiche. Nein, jeder schafft sich ja auch eine Art Eigenrealität. Mhm. Und es ist keine Frage mehr des Informationsdefizits. Es ist ja alles da. Man kann sich nur, wenn man sich neu ausrichtet, indem man auch sich einfach selbst neue Fragen stellt. Okay, wie kann ich Kinder anders begleiten? Ich will gar nicht erziehen sagen, sondern ich rede von liebevoller Begleitung. Bindung ist liebevolle Begleitung, im Gegensatz zu einem verhaltensorientierten Ansatz, der immer versucht, irgendwie korrigierend einzuwirken, damit am Ende ein sozialverträglicher Bürger herauskommt, wie man immer so schön sagt, ja. Der aber vielleicht gebrochen ist und gar nicht seine eigenen Lebensträume leben kann, weil er einfach zu viel Neins und Zurechtstutzen im Leben erfahren hat. Deswegen, man kann das nicht so pauschal sagen. Es gibt für Menschen in diesen verrückten Zeiten, die blühen regelrecht auf, die wachsen über sich hinaus, die sehen schon für sich eine goldene Zukunft. Und dann gibt es die Leute, die sehen den Untergang, die sehen den, was weiß ich, Atomkrieg, die sehen Armageddon, was weiß ich, ja. Und für beide Realitäten ist gesorgt. Also man kann jetzt nicht sagen, wir hätten alle die gleiche Realität, im Gegenteil. Und was ich immer klarer sehe, es trennt sich einfach. So. Und man muss sich jetzt entscheiden, wo will man mitmischen? Will man weiter in diesem Angst-Hysterie-Geschehen drin bleiben? Da muss man nicht viel machen, man muss nur passiv bleiben und die Medien konsumieren. Oder aber man möchte es anders haben, für sich, für seine Kinder, Enkelkinder und generell für die Menschen. Dann muss man aktiv werden. Da muss man bei sich anfangen, da fängt es an, mach mir erstmal deine eigenen Traumamuster bewusst, erkenne diesen Normopathie-Teufelskreis. Reflektier das mal, sei ehrlich zu dir selber, schau nach innen, ja, gestehe dir auch ein, dass du da auch Bedürfnisse hast, durch Traumamuster entstanden, und fange an, für dich selber mehr und mehr deine Herzqualität zu entwickeln, anzufangen zu leben. Da gibt es kein Patentrezept, zu sagen, du musst es so und so machen, ja. Ich kann hier nur so kleine Impulse geben, wo man vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen sollte. Und lerne auch mit Kindern völlig anders umzugehen. Gehe mal davon aus, dass wir durch das, was wir momentan als Standardprogramm von der Gesellschaft vermittelt bekommen haben, dass das sehr fragwürdig ist. Und wir müssen es hinterfragen, weil das, was am Ende rauskommt, dass Kinder also wieder traumatisiert werden, das kann es nicht sein. Oder auch, dass Kinder, wie gesagt, jetzt durch die Schule eigentlich mehr und mehr ideologisch oder ja durch politische Ideologien eigentlich beeinflusst werden. Gar nicht wirklich hier Freidenker. Also es wird immer gesagt, ja, Demokratie und Freiheit und bla und so. Aber wenn man die Realität sich anschaut, das, was da am Ende rauskommt, sind angepasste Pflichterfüller. Da ist doch kaum jemand bereit, seine eigene Meinung kundzutun, weil er Angst hat, ausgegrenzt zu werden oder diskriminiert zu werden. Mhm. Ja. Dieses Political Correctness und so weiter. Ja, das ist so tief verinnerlicht. Und das kann nicht normal, also nicht natürlich sein. Normal ist es, aber es ist nicht natürlich für unsere Bedürfnisse, für unsere seelisch-biologischen Bedürfnisse. Mhm. Und es ist wichtig, jetzt gerade in dieser Krisenzeit, sich einzugestehen, welche biologischen und seelischen Bedürfnisse habe ich. Und ich glaube, das Problem, was wir momentan haben, ist, deswegen dauert es wahrscheinlich noch eine Weile, bis wir wirklich in dieses goldene Zeitalter eintauchen, jedenfalls vermehrt, dass viele Menschen noch nicht ihren Platz im Leben gefunden haben, ihrer Bestimmung wirklich nachgehen. Also, oder man könnte es sogar anders formulieren, es verzögert sich deswegen, weil viele es noch nicht gefunden haben, ihren Platz im Leben, ihre Bestimmung, ihre Berufung. Und das sind die Bremsklötze, die die Entwicklung in eine positive Zukunft verhindern. Und die Krise ist jetzt dafür da, die Leute aus ihren bisherigen Positionen rauszuschütteln, kann man sagen. Ist natürlich nicht angenehm, wenn man sich so einen Lebensentwurf und Modell aufgebaut hat. Aber jetzt werden die entscheidenden Fragen gestellt. Was passiert hier? Oder jemand ist krank geworden. Ja, warum passiert mir das? Was soll das jetzt? Und so weiter. Und dann fangen die Menschen an zu denken. Dann stellen sie Fragen. Und wir müssen uns mehr Fragen stellen und nach Antworten suchen. Und dann finden wir auch den Weg aus dieser Misere raus. Mhm. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Wir müssen wieder selber anfangen, hier von einem Gehirnbesitzer zu einem Gehirnbenutzer zu werden. Wir müssen also anfangen, wirklich dieses Ding hier mal zu benutzen, uns Fragen zu stellen. Die Widersprüche, die wir im Außen sehen, wirklich mal klar benennen und uns fragen, warum passiert das? Warum ist das so extrem auseinanderklaffend? Ja? Auf der einen Seite wird uns das erzählt, aber dann passiert was völlig anderes. Und diese kritische Unterscheidungsfähigkeit, das müssen wir, also wir haben eigentlich, was das angeht, tolle Zeit, weil das schon so klar und offensichtlich zu erkennen ist. Und das ist der Punkt. Wir müssen vieles hinterfragen. Und die Informationen, die Lösungen für alle Probleme sind bereits da. Es gibt jetzt kein Problem, was man nicht lösen könnte. Aber ich sage immer, Wissen ist eine Hohlpflicht und keine Bringschuld. Das heißt, wir müssen selbst aktiv werden. Wir müssen uns dieses Wissen holen. Zum Beispiel, indem wir solche Kongresse veranstalten oder diese Kongresse selber uns anschauen, um uns zu einem konkreten Thema zu informieren und dann weiterführend zu informieren. Das ist der Punkt. Wir müssen jetzt aktiv werden. Und dann können es in einem ganz schnellen Tempo sich vollziehen. Das ist der Punkt. Also weg von diesem passiven Konsumentendasein hin zum proaktiven Mitgestalter oder man könnte sagen Mitschöpfer einer lebenswerten Zukunft. Das ist eigentlich, worum es geht.
Ich danke dir, Reike. Ich glaube, das ist jetzt auch so eine ganz, ganz wichtige Abschlussbotschaft auch zu diesem ganzen Thema. Du hast dazu einen Online-Kurs auch, beziehungsweise mehrere Online-Seminare, aber genau zu dem Thema Schlüssel ins goldene Zeitalter, da ist ja auch verlinkt, gibt es ein Online-Seminar, das man besuchen kann, wo genau auch auf diese Themen eingegangen wird und das Thema, wie kann ich eben genau bei den Kindern auch ansetzen, wie kann ich dort gezielt Lösungen schaffen und Erkenntnisse für mich gewinnen. Danke für diese wertvollen Impulse. Und wenn du noch einen allerletzten Appell an die Zuhörer, Zuseher richten könntest, welchen würdest du jetzt noch im Sinne der Gesundheit, im Sinne dieses ganzheitlichen Gesundheitsbewusstseins und doch auch unser Streben nach Glück, was würdest du da jetzt noch mitgeben wollen?
Also der Schlüssel für ein goldenes Zeitalter sind die Kinder. Das setzt aber voraus, dass wir als Eltern oder als zukünftige Eltern auch eine Art von, nennen wir es mal, Stammmenschbewusstsein entwickeln. Dass wir erkennen, wir sind Teil einer Kette. Wir haben unsere Eltern, Großeltern und unsere Ahnen, aber wir haben auch die Möglichkeit, neue Kinderseelen in diese Welt einzuladen. Das bedeutet aber auch, dass wir Verpflichtungen haben. Zum Beispiel Verpflichtung, dass wir uns einfach mal diese generationsübergreifende Traumamuster anschauen, denen wir ja auch ausgesetzt sind oder ausgesetzt waren, und dass wir die für uns erstmal bei uns selber erstmal bewusst machen und anfangen, sie auch anzugehen. Warum? Na, damit wir sie nicht an unsere Kinder und Enkelkinder unbewusst weitergeben und damit dieses Normopathie-Modell weiter am Laufen halten. Also wir müssen anfangen, wir müssen in einer größeren Kategorie denken, auch zeitlich. Ja? Wir sind nicht nur dieser Körper und das war's, sondern wir sind ein Stammmensch. In unserer Genetik ist die gesamte Erfahrung unserer Ahnenkette enthalten. Wir sitzen auf einem riesigen Erfahrungs- und Wissensschatz. Und wir haben natürlich auch viel, ich sag mal, karmische Altlasten mitzutragen. Aber deswegen sind wir hier. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, die jetzt hier alle inkarniert sind, das sind die Besten der Besten. Weil Planet Erde in der jetzigen Zeit, wo wir uns aktuell befinden, ist eine echte Herausforderung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eine der größten Chancen, sich in seiner eigenen persönlichen Entwicklung extrem schnell weiterzuentwickeln. Und wir werden beneidet durch, durch Wesen, die diese Möglichkeit nicht haben, hier sein zu dürfen. Das heißt, es ist ein Privileg, hier sein zu dürfen. Und wir sollten erstmal dieses Privileg annehmen und uns aber auch bewusst machen, welche Verpflichtungen wir haben. Viele Menschen fordern immer nur Rechte ein. Das machen Sklaven. Wir sollten uns bewusst sein, wir haben auch Pflichten. Und das ist viel wichtiger. Wir sollten auch mal auf unsere Pflichten achten. Und zwar unseren eigenen Stamm und unseren Kindern und Enkeln gegenüber. Ja? Und ich glaube, dass, wenn das sich mal mehr ausbreiten würde, dieses Verständnis, dass wir nicht isoliert sind, sondern wir sind immer Teil einer Kette. Und die Kette kann mit uns in eine blühende Zukunft gehen. Sie kann mit uns aber auch beendet werden. Das macht das Denken ganz groß. Und du triffst andere Entscheidungen, wenn du weißt, dass du in einer Kette stehst. Und du hast auch die Unterstützung unserer Ahnen hinter dir. Auch wenn sie vielleicht jetzt nicht im Körper gerade irgendwo inkarniert sind. Sie sind trotzdem da. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Botschaft. Ja? Und wenn sich mehr Menschen dieser Sache bewusst werden, dann kommt auch die innere, ich sag mal, die innere Haltung, die innere Kraft, die innere Motivation und auch die Klarheit, in welche Richtung es gehen muss. Dann gibt es nicht mehr diese Fragen, ja, was sollen wir jetzt tun? Und ich weiß ja nicht weiter. Dann weißt du ganz genau, was du tun musst. Und diese Frage nach dem Sinn des Lebens, die ist dann zu 50% auf jeden Fall schon beantwortet.
Ja. Die Lebensaufgabe ist dann am goldenen Tablett sozusagen serviert.
Ja, weißt du, es ist ein Privileg in der heutigen Zeit zu erkennen, wir kommen aus einem okkulten Zeitalter, wo es wirklich um Lüge ging, um Manipulation ging. Wir stehen jetzt an der Schwelle zu einem neuen Bewusstseinszeitalter und wir können aktiv mitgestalten. Es kommt nicht von alleine. Wir erschaffen dieses Zeitalter und wir bestimmen, in welchem Tempo es kommen wird. Das ist der Punkt. Deswegen kann man nur sagen, legt los. Fangt an. Holt euch das Wissen, was ihr braucht und legt los. Ja? Wir müssen raus aus dieser Passivität, dieser Jammerei und so weiter. Es ist so eine tolle Zeit. Die steht da, ist zum Greifen nah. Nur, wie gesagt, wir müssen uns dieser Zeitqualität annähern, indem wir in unserem Bewusstsein etwas verändern, indem wir uns bestimmtes Wissen aneignen und uns auch der Verantwortung und der Pflichten bewusst werden, die wir haben. Und das ist eine sehr, wie soll ich sagen, wertvolle Mission, die jeder Mensch hier zu erfüllen hat. Und dafür kann er auch dankbar sein, weil es ist wirklich ein Privileg, hier sein zu dürfen.
Danke, danke, Raik. Also irgendwie die Bäume jetzt gerade im Herbst, Winter rein, also wir haben die reifen Früchte da, wir können sie jetzt da vergolden und auch dann tatsächlich eine neue Zeit erschaffen. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für diese wertvollen Impulse und alles, alles Liebe.
Sehr gerne.